Willkommen zum nächsten Vortrag. Florian Sommer berichtet uns, wie man Large Language Models lokal betreiben kann. Bitte einen Applaus für ihn.
Ja, danke schön. Hallo zusammen, mein Name ist Florian Sommer, ich bin Softwareentwickler bei CoNet und heute möchte ich eben über den Betrieb von LLMs, also Large Language Models, erzählen. Das heißt, die Technologie hinter sowas wie ChatGPT, Claude, Gemini und wie sie alle heißen. Wie kann man sowas selbst betreiben, um eben ein bisschen unabhängiger von diesen großen Anbietern zu sein? Souveränität ist ein wichtiges Thema für viele. Für mich persönlich im privaten Bereich ist das gar nicht so die große Motivation, um ehrlich zu sein. Ich benutze auch Claude und ChatGPT, aber ich finde es einfach ein technisch wahnsinnig spannendes Thema und beschäftige mich da sehr gerne mit. Ihr seht jetzt hier auf der Titelfolie, habe ich geschrieben, ne, der Stack. Es geht heute nicht um eine einzelne Technologie, die alles macht, sondern es geht um so einen bunten Blumenstrauß, wo ich mir Technologien rauspicken kann, um so einen Stack aufzubauen. Und ich habe hier mal geschrieben, der Inferenzdschungel und die Blätter genommen. In diesem Ökosystem, ich denke manchmal, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil es irgendwie so viel gibt. Und das ist eben der Versuch dieses Einstiegsvortrags heute, so ein bisschen diesen Dschungel, der da gewachsen ist in den letzten Jahren, so ein bisschen zu entzerren und durchzustrukturieren. Bevor ich da ans Eingemachte gehe, kurz zu mir. Ich bin eben Softwareentwickler bei CoNet. Ich habe da 2013 schon angefangen als Werkstudent und ich habe hier an der Hochschule studiert tatsächlich. Und die Abteilung, in der ich angefangen habe, die hieß OSEA. Das stand für Open Source Enterprise Applications. Das heißt, ich mache seit über 12 Jahren Open Source, benutze ich, um Individualsoftware zu entwickeln. Und ich habe hier studiert, also auf der ForceCon mal was zu präsentieren, steht eigentlich schon länger auf meiner Bucketlist sozusagen. Deswegen finde ich das ganz cool, dass das heute geklappt hat. CoNet ist ein Unternehmen hier aus der Region. Wenn ihr es irgendwie schafft, über den Rhein zu kommen, wenn ihr eine funktionierende Brücke findet, dann seht ihr da unsere Zentrale. Da sitze ich dann eben und entwickle Software. Viel mit Java, im Frontend JavaScript und so weiter. Ich erspare die Details. Ich mache ganz viel um Softwareentwicklung drumherum. Ich habe ganz viele so Plus-X-Themen und da will ich heute transparent sein. KI ist für mich so ein Plus-X-Thema, ne? Das heißt, ich bin jetzt nicht hier der Kollege, der KI-Experte im klassischen Sinne, der seit 20 Jahren neuronale Netze von der Pike auf macht. Ich habe keinen Doppeldoktor in Data Science oder so etwas, sondern ich bin einfach der Softwareentwickler und Architekt, der sich so seit 2 Jahren ungefähr in dieses Thema reinfuchst. Das Thema Inferenzbetrieb, also wie führe ich sowas aus, ist für mich selbst tatsächlich eher so ein Hobby-Bastelthema. Also ich habe hier so ein zu Hause mir so ein System zusammenklamüsert, wo ich auch ein bisschen VRAM habe, um so mittelgroße Modelle auszuführen. Und ich sag mal, die Folien heute sind zwar im CoNet-Branding, aber eigentlich berichte ich da mehr so über mein Hobbyprojekt so halb. Ich lerne da selbst noch dazu und mit diesen Vorträgen versuche ich immer so, ja, den Vortrag zu halten, den ich selbst vor einem halben Jahr gebraucht hätte, um schneller ans Thema einzusteigen. Ich hoffe, der hilft euch dann, also schneller da reinzukommen. Gut, bevor ich jetzt in die Details von GPUs und LLM-Gewichten und so weiter eintauche, starte ich erstmal seicht und guck mir so ein bisschen das Big Picture von diesem Stack an, den man sich da zusammenbauen kann. Ich habe für mich mal so eine Art Schichtenmodell, nenne ich es jetzt mal, gemacht über die Beschäftigung mit diesem Thema, um für mich so die Technologien und Themen einzusortieren. Das ist jetzt keine wissenschaftlich trennscharfe Taxonomie, also man könnte jetzt hier diskutieren, ob man da nicht noch mehr Schichten braucht, ob alle Technologien richtig einsortiert sind, aber so als erstes mentales Modell, um sich das Thema durchzustrukturieren, fand ich das so ganz hilfreich. Ja, und in jeder dieser Boxen habe ich halt verschiedene Technologien zur Auswahl, die mehr oder weniger dasselbe machen, wo ich mir dann so eins rauspicken kann, das zu meinen Anforderungen am besten passt. Und jedes dieser Tools erfüllt dann eben eine bestimmte Aufgabe auf dem Weg vom Benutzer, der was mit KI machen möchte, bis runter zur GPU, die das Ganze ausführen muss. Ich frühstücke mal direkt den App-Layer ab, also der Application-Layer kommt bei mir ganz oben, da sind da die Anwendungen drin, sowas wie ein Chat-Client, die sind an den Rest des Systems über eine normale REST-API angebunden. Also für die Anwendung ist so ein LLM im Grunde auch nur irgendein Microservice, den ich anspreche und dann bekomme ich über HTTP eine Antwort zurück. Das ist also kein Hexenwerk. Und da gibt es heute auch sehr viel von der Stange. Also so ein Chat-Client, so ein Chat-Benutzeroberfläche muss ich nicht selbst bauen, da kann ich sowas wie Open Web UI benutzen oder LibreLLM, also LibreLLM geschrieben, gibt es auch. AnythingLLM ist so ein, hat so ein bisschen mehr Fokus auf RAG-Systeme, also wo ich Dokumente reinwerfen kann, um dann Wissen abzufragen. Und natürlich gehören auch so agentische Systeme von der Stange, wie eine OpenCode zum Programmieren oder so ein OpenClaw, kennen, denke ich, viele, gehören auch mit dazu. Das ist also der App-Layer. Ich kann auch selbst KI-Software bauen, das macht auch sehr viel Spaß, habe ich festgestellt. Im Java-Bereich gibt es Spring AI oder LangChain4j und damit kann ich dann Individualsoftware bauen mit KI drin. Und ja, das war es für mich heute für den App-Layer. Ich setze da so ein bisschen Grundlagenwissen zu LLMs heute voraus. Aus Sicht des Betriebs, des Inferenzbetriebs, ist es einfach wichtig zu verstehen, unterschiedliche Use Cases können unterschiedliche Lastprofile haben. Ne, also so ein Agent wie OpenClaw, der kann vielleicht auf einmal 10 Subagenten spawnen und auf einmal hat ein Einzelbenutzer so ein Lastprofil wie ein Multi-User-Betrieb normalerweise, weil da 10 gleichzeitig rumlaufen. Andererseits so ein Knowledge-Management-System, ne, wo ich Dokumente reinwerfe, brauchen sehr viel Context-Window, sehr viel Platz fürs Context-Window, da sind ganz viele Tokens aus diesen Dokumenten drin und so weiter. Ne? Das heißt, selbst wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ich will, weiß ich nicht, mein Rechenzentrum gründen und Inferenz-Provider werden, professionell, kann man diesen Layer nicht ganz ausblenden, sondern muss quasi wissen, wofür baue ich denn überhaupt meine Inferenz auf. Gut, dann der Fokus heute ist ganz klar der Inferenz-Layer und die Hardware im Zusammenspiel, also die eigentlichen LLMs, die Modelle, Qwen 3.6 habe ich hier mal als Beispiel genommen und dann gibt es sowas wie Ollama oder VLLM als die Inferenz-Engine, kommen wir gleich drauf, die das Ganze auf die GPU bringt. Wenn man da aber mal die Grundlagen verstanden hat und sich dann vorstellt, ich will jetzt nicht nur für mich privat sowas machen vielleicht, sondern so ein bisschen hochskalieren und habe vielleicht, für mein Unternehmen will ich sowas aufbauen, habe da mehrere Benutzer, vielleicht sogar mehrere Instanzen desselben Modells, dann brauche ich noch so Zwischenschichten. LLMD ist zum Beispiel hier für Kubernetes ganz wichtiges Projekt oder auch so eine Gateway-Schicht wie LightLLM, Portkey oder sowas. Das ist dann mehr so das Drumherum. Ich hoffe, ich komme da heute zeitlich überhaupt zu, weil Fokus wird jetzt erstmal der harte Kern. Jetzt sind wir hier ja nicht auf der KI-HypeCon, sondern auf der ForceCon. Wieso ist das hier ein Thema? Wenn man sich die Marktführer oder die de facto Marktführer und die Marktanteile anguckt, dann ist dieser Stack eigentlich überwiegend in Open-Source-Hand. Ja? Da unten bei der Hardware vielleicht nicht, da müsste eigentlich Nvidia mit CUDA stehen. CUDA ist das die Programmierplattform und die ist, glaube ich, proprietär. Aber ansonsten überwiegend Open-Source-Technologien. Die Modelle, ne, so ein Qwen 3.6, die werden auf einer Plattform namens Hugging Face veröffentlicht. Kann ich also runterladen und benutzen, sind Open-Weight-Modelle. Und die ganze Innovation, die aus diesen Laboren passiert, das sind normale wissenschaftliche Paper, die werden veröffentlicht, kann man ins Internet gehen und nachlesen, wenn man da die Muße zu hat. Also eigentlich ein ganz cooles Thema für die ForceCon, finde ich. Aber wie immer muss man da so ein kleines Sternchen dran machen und hier und da genau hingucken. Gerade die Modelle sind in der Regel Open Weight, das heißt, die Modellgewichte für dieses neuronale Netz werden veröffentlicht und so alles, was man braucht, um das auszuführen. Aber in der Regel werden Trainingsdaten oder Trainingsmethoden, der Source Code, der fürs Training benutzt wird, nicht mit veröffentlicht. Das ist für uns ganz praktisch gesehen kein Showstopper, weil ich denke, die wenigsten von uns betreiben ein KI-Labor, um Modelle zu trainieren. Wir wollen das ja nur ausführen. Aber das bedeutet natürlich, wir sind eigentlich abhängig davon, dass diese großen Anbieter immer weiter Open-Weight-Modelle veröffentlichen. Das heißt, die kommen aus China und den USA. In Europa haben wir keine wirklich konkurrenzfähigen Labs, die das machen im Moment. Das heißt, zumindest aus europäischer Sicht muss man an souverän an der Stelle schon ein Sternchen setzen. Weil also ein normales Open-Source-Projekt, wenn das von heute auf morgen beschließt, nicht mehr Open-Source zu sein, was passiert dann? Vor, genau. Ne? Die Community geht her und sagt, Edge bist doch Open Source. So. Das geht halt hier nicht, weil du kannst Qwen 3.6 nicht forken und dann dein eigenes 3.8 danach trainieren. So, das nur so als Randnotiz. Ansonsten, gerade hier im Application Layer, kämpfen die Projekte natürlich dagegen, irgendwie ausgenutzt zu werden. Das heißt, da gibt es manchmal so Brand Protection Klauseln und oder irgendwelche Enterprise-Lizenzen, mit denen die versuchen, sich zu finanzieren. Das ist jetzt aber nicht KI-spezifisch, sondern kennt man allgemein aus der Open-Source-Welt, denke ich. Gut, ja, so viel zu, ich rede schnell, merke ich, vielleicht komme ich ja doch zu allen Themen und Rückfragen. Wenn ihr zwischendurch Rückfragen habt, gerne reinrufen, ich wiederhole dann die Frage und beantworte sie im Idealfall auch. Davor ist schon einer, ja. Ja gut, ich stecke da jetzt nicht in der strategischen Planung von, achso, gut, ich habe nur geguckt, ob alle aufpassen. Ja, die Frage ist, inwiefern man bei europäischen Modellen vielleicht von Mistral was erwarten kann, ob da noch was kommt. Richtig? Genau, ich stecke da natürlich nicht in der strategischen Planung von Mistral drin. Ich habe aber jetzt vor einer Woche oder so gelesen, die haben selbst angefangen, chinesische Modelle zu hosten. Ich glaube GLM 5.2 oder so. Ja, genau. Also das ist vielleicht eher ein schlechtes Zeichen, wenn sie ihren eigenen Modellen nicht so viel zutrauen wie den chinesischen. Jetzt muss man sagen, für Training braucht man, Training habe ich heute die Folie ausgeblendet, aber es gibt so einen Teil der Trainingsphase, die läuft nicht automatisiert, oder der erste Teil läuft automatisiert, da brauche ich super viel Energie. Energie ist halt in China günstiger als hier. Und im zweiten Teil brauche ich super viel Forschung und manuelle Arbeit daran, die ist halt hier auch teurer. Das heißt, ich glaube, da gibt es so einen Standortnachteil in Europa einfach und muss man mal gucken, wie wir das, ob wir das lösen, ja. Dann gibt es noch eine Frage?
Einmal durchrechnen.
Mit Mikrofon. Ich hätte jetzt auch dran gedacht, zu wiederholen, aber...
Genau. Erstmal Dankeschön mal. Ich habe mal eine Frage, und zwar, wenn du private LLMs aufbaust für Enterprise, welche Schichten würdest du standardisieren und welche würdest du flexibel halten, damit du nicht in 2 Jahren den Stack neu bauen musst?
Achso, für In-House, On-Prem-Betrieb. Jetzt muss ich ja dazu sagen, genau das ist, da bin ich gar nicht der Experte für, sondern da gibt es Kollegen. Ich sag mal so, die Gateway-Schicht, die wird in der Regel, der Sinn davon ist, das zu standardisieren. Also da gibt es gerade viele, die versuchen, sowas wie Light-LLM zentral im Unternehmen auszurollen, damit halt alle darüber zugreifen, um Schatten-KI einzudämmen, um Kosten zu kontrollieren und sowas. Darunter ist es, wenn ich eine Inferenz-Engine habe, also VLLM ist eigentlich der de facto Standard da gerade. Das heißt, das würde ich auch eher als gesetzt betrachten. Und die Modelle, die sind halt natürlich im Fluss. Also alle paar Monate kommen neue Modelle raus, die mich vielleicht interessieren. Und da sollte man auf jeden Fall eine Strategie haben, um nicht für die nächsten 10 Jahre auf dem Stand der Technik heute zu sein. Hardware, wenn man überhaupt eine GPU bekommt, dann versucht man die so lange wie möglich zu betreiben. Geht das in die richtige Richtung? Okay. Da hinten war noch eine Hand. Doch nicht? Gut, dann mache ich weiter. Dann bin ich jetzt in der Zeit. Ja, das so viel zum einfachen Teil. Jetzt wird's ein bisschen, geht's ein bisschen in die Details. Ich benutze die ganze Zeit diesen Begriff Inferenz. Wer findet das denn einen normalen Begriff, den er schon öfter mal gehört hat? Ah, okay, das ist ganz cool. Da muss ich da gar nicht so viel drauf rumreiten. Skippe ich schnell drüber. Ne? Es gibt zwei Lebensphasen. Das Training, wo so ein Modell hinten rauskommt. Und dann eben die Inferenz, die das Ganze nimmt und betreibt. Und dann kann der Benutzer damit chatten oder was er halt so machen möchte. Das LLM an sich besteht also zum einen, was rauspurzelt und was ich hier ausführe, besteht zum einen aus den Gewichten, also wo das gelernte Wissen reintrainiert wurde. Die müssen aber auf eine bestimmte Art und Weise verschaltet werden, nenne ich es jetzt mal. Das ist die Modellarchitektur. Und das ist ein Punkt, da habe ich ja eben gesagt, ich bin gar nicht der, ne, der KI-Experte, der jetzt in irgendeinem KI-Lab mitarbeitet. Das heißt, das ist für mich heute so die Blackbox. Aber was man aus Inferenzbetriebssicht wissen sollte, ist, es gibt nicht die eine Transformer-Architektur, die kanonische, an die sich alle halten und es werden dann quasi nur Modellgewichte veröffentlicht und jeder weiß, was damit zu tun ist, sondern diese Architekturen, da gibt es super viele Parameter, mit denen man rumspielen kann. Wie viele Dimensionen haben die Embeddings, also diese Vektoren, die da unter der Haube die Arbeit machen, mit welcher Fließkomma-Präzision arbeiten die an jeder Stelle mit den gleichen oder mit unterschiedlichen Präzisionen, wie viele Layer habe ich, sind die alle gleichzeitig aktiv, wie sind die verschaltet und so weiter. Da kann man super viel experimentieren und das wird auch gemacht in den letzten Jahren. Und dass wir heute überhaupt so kleine Modelle haben, die so leistungsfähig sind und die so klein sind, dass wir sie selbst betreiben können, liegt zum großen Teil an Innovationen in dieser Modellarchitektur. Gut, die Gewichte an sich sind einfach Fließkommazahlen. Ist quasi ein großer, lebloser Blob, wo das Wissen reintrainiert wurde. Ich sage immer so als Metapher, wenn ich jetzt, das ist wie wenn ich mein Gehirn ausdrucken würde mit einem 3D-Drucker und auf den Nanometer genau, dann liegt das hier so und hat mein ganzes Wissen und meine Persönlichkeit und Lebenserfahrung in sich aufgenommen, aber liegt halt hier so rum und macht nichts. Die Komponente, die dann dafür sorgt, dass die was macht und dieses neuronale Netz zur Ausführung bringt, nennt man eben Inferenz-Engine und die nimmt, Inferenz ist ein etwas akademischer Begriff, aber man könnte es sich mit Herleitung oder Erschließung übersetzen, ne, die nimmt diese Gewichte, in die reintrainiert wurde, wie statistisch gesehen Sprache funktioniert, nimmt das Kontext-Window und leitet sich mit diesen Informationen her, was das nächste Token in diesem Kontext-Window ist. So grob im Schnelldurchlauf. Ich habe so ein paar graue Folien da drin, das sind Exkursfolien, die skippe ich heute, weil sie dann doch nicht so relevant waren. Aber dann stehen sie euch zur Verfügung, wenn ich die Folien veröffentliche. Wie kommen wir jetzt zur Hardware? Was hat das Ganze mit GPUs zu tun? Auch hier, ich kürze das mal ganz plump ab, da müssen halt ganz viele Fließkommazahlen verrechnet werden. Viele Berechnungen in so einem LLM lassen sich irgendwie als Matrix-Vektor oder Matrix-Matrix-Multiplikation darstellen. Ich habe hier mal eher so als Symbolbild, um euch so ein Flashback in die Mittelstufe zurückzugeben oder wann das bei euch auf dem Lehrplan war, so eine kleine Operation dahin gemalt. In der Realität stehen da kleinere Fließkommazahlen drin und das sind natürlich viel größere Dimensionen, die da berechnet werden müssen. Mal sehen, ob das hier klappt. Genau, diese Website, die ich hier verlinkt habe, die visualisiert das sehr cool. Da sieht man quasi so eine echte Transformer-Architektur, wie die Rechenoperationen miteinander verschaltet sind. Sieht super abgedreht aus, aber macht echt Spaß, sich da durchzuklicken. Das ist jetzt nicht Hardware, ne? Das sind jetzt keine Hardware-Register oder so, sondern das sind quasi die Matrizen, konzeptionell visualisiert. Hinter jedem dieser Punkte könnt ihr euch eine Fließkommazahl vorstellen, die irgendwie miteinander verrechnet werden muss. Wenn ich hier so drüber hover, sehe ich, womit verrechnet werden muss. Ja, und die blauen Punkte sind die Gewichte, die sind fix für das Modell. Und die grünen kommen aus dem Kontext-Window. Die Tokens, die oben reinkommen, werden erstmal auf so Embeddings gemappt, also große Vektoren mit ganz vielen Fließkommazahlen drin. und dann muss ich die quasi so vermatschen, dass am Ende ein Token rauskommt, das nächste Token. So, das ist meine Management Summary heute. Vielleicht ganz kurz, ich will nicht in Transformer rein, weil mein Gehirn verknotet sich auch immer, wenn ich versuche, das zu verstehen, aber es gibt hier diese QKV-Dinger, Query, Key und Vector haben die das genannt, und interessant für den Betrieb ist, wenn jetzt das nächste Token hier reinkommt, also wenn jetzt hier quasi eine Spalte hinzugefügt wird zur Berechnung, da kann ich die Zwischenergebnisse von diversen Operationen weiterverwenden. Und das hängt mit diesen K- und V-Vektoren hier zusammen, und deswegen nennt sich das Konstrukt KV-Cache. Vielleicht nochmal kurz Abfrage, wer hat KV-Cache schon mal gehört? Auch ganz viel. Okay, dann erkläre ich euch ja eigentlich gar nichts Neues hier. Aber okay, dann zurück zu den Folien. Genau, also ihr seht, da müssen ganz viele Sachen verrechnet werden, deswegen möchte ich das parallelisieren. So eine GPU hat halt tausende von Rechenkernen. Wichtig ist, ich möchte nicht nur viele schnelle Rechenkerne, ich möchte auch viel schnellen Speicher, den VRAM heißt es bei der GPU. Ich habe hier mal so eine Speicherhierarchie mir ausgedacht, wie ich sie für realistisch halte, für aktuelle Systeme. Hier sieht man, die lila Zeile ist, wenn ich in den VRAM greife, was habe ich da so für Speicherbandbreiten, und die rote darunter, wie viel langsamer ist das, wenn ich stattdessen in den Hauptspeicher der CPU greifen muss. Das kann schon mal ein Faktor 50 sein. Da kommt noch Latenz dazu, dann wird es noch schlimmer. Und ja, das heißt, ich möchte einfach, dass diese ganzen Berechnungen, die Gewichte, das Kontext-Window, die Aktivierungen zwischendurch, das muss auf jeden Fall in den VRAM der GPU reinpassen, ansonsten werde ich bis zu 50 Mal langsamer. Und wer so ein Reasoning-Modell kennt, das denkt ja schon mal 2 Minuten über die Antwort nach. Wenn es 50 Mal langsamer ist, dann dauert es halt 100 Minuten, bis meine Antwort kommt. Das macht dann keinen Spaß mehr. Selbst wenn alles in den VRAM passt, sind moderne GPU-Architekturen trotzdem Speicherbandbreiten limitiert in der Regel für die meisten Aufgaben heute. Das heißt salopp gesagt, die können schneller rechnen, als sie Daten nachladen. Also das Leben von so einem GPU-Rechenkern heute ist häufig sehr langweilig. Der bekommt Daten geladen, rechnet da kurz was drauf rum und wartet. Und dann kommen die nächsten Daten, rechnet da kurz was drauf rum, wieder Pause, so. Und das ist jetzt nichts KI-spezifisches oder ein neues Problem. Das war schon vor 15 Jahren so, als ich hier beim Professor Berendorf parallele Systeme gelernt habe. Und auch damals war es schon so, die Situation wird besser, wenn ich es schaffe, der GPU Aufgaben zu geben, wo sie auf denselben Daten mehr Operationen berechnen kann. Ne, dann kommen die Daten rein, ich rechne rum, ich rechne noch mehr, ich rechne noch mehr. Wenn ich fertig bin, hat an einer anderen Stelle von meinem Cache sind die Daten durchrotiert worden, dann kann ich da weitermachen. Und wenn ich so eine Aufgabe habe, dann bin ich also Compute-bound und ansonsten bin ich Bandwidth-bound. Und was auch früher schon war, ist, ich möchte also lieber Compute-bound sein, weil das bedeutet, ich laste die GPU voll aus und habe nicht die ganze Zeit nur Speicherwartezeiten. Ja, Stichwort hier heißt arithmetische Intensitäten, also ich möchte viel rechnen, auf wenig Daten laden. Und um die Brücke zurück zu LLMs zu schlagen, eine gängige Technik, um die GPU auszulasten, nennt sich Cache-Blocking oder Tiling. Das heißt, ich organisiere einfach die Berechnungen so, dass ich eben auf denselben Daten möglichst oft rumrechne und meinen Cache nicht die ganze Zeit durchrotiere unnötig. Zurück zu LLMs, da nennt sich ein sehr ähnlicher Mechanismus Flash Attention, falls ihr darüber stolpert. Das ist also heute der Algorithmus, wie das effizient auf GPUs ausgeführt wird. Und das Interessante, da möchte ich eigentlich drauf hinaus, ich hoffe, ich habe euch nicht total abgehangen gerade, ihr guckt alle ein bisschen fragend. Das Interessante ist jetzt für LLMs, für unseren Betrieb, die Ausführung hat je nach Phase das eine oder das andere Lastprofil. Also wenn ich so einen Flash-Attention-Algorithmus unter der Haube wie LLM oder so setzt das halt um für mich. Wenn das gemacht wird, dann habe ich in der sogenannten Pre-Fill-Phase, eine Phase, wo die GPU glüht und die Rechenkerne ausgelastet sind, und eine Decode-Phase, wo ich eher auf den Speicher warten muss. Was ist das jetzt? Pre-Fill ist quasi die Zeit, wenn ich eine neue Anfrage an das LLM sende und es berechnet diese ganzen Tokens, die ja in meiner Erstanfrage drin sind, durch. Da muss das diesen KV-Cache, den ich da eben angedeutet habe, erstmal befüllen, bis es zum ersten Token kommt. Das ist also ganz viel Rechnerei und das ist eben Compute-Bound. Und danach fängt es eben an, ein Token nach dem anderen vorzuschlagen, und das geht halt nur Token für Token, und das ist dann eben Memory Bandwidth-Bound. Das heißt, jetzt, ich kann nicht per se sagen, das eine oder das andere System ist immer besser für alles. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei GPUs zur Auswahl habe, die eine rechnet schneller, die andere hat höhere Speicherbandbreite, dann kommt es ein bisschen auf meinen Use Case an. Wenn ich immer super viele große Dokumente auf die KI werfe, dann habe ich sehr große Pre-Fill-Phasen, auf die ich warten muss. Dann brauche ich vielleicht eine schneller rechnende GPU. Wenn ich eher so kleinere Prompts absetze, aber da rödelt die KI dann ganz lange drauf rum, so agentische Tools zum Beispiel, dann brauche ich vielleicht eher mehr Speicherbandbreite. Ja. Gut, Exkurs, wieder zum Nachlesen. Gut, die gute Nachricht ist, dieser ganze komplizierte Teil, wo ihr gerade mich so fragend angeguckt habt mit der GPU-Optimierung und so, das machen die Inferenz-Engines für uns. Ja, also die Organisation von diesem KV-Cache, ne, dass die Zwischenwerte schön gecached werden, das macht die Inferenz-Engine wie VLLM für mich oder Olama oder was es so gibt. Für mich ist nur wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass das Context-Window auch Speicher verbraucht. Und gerade bei kleinen Modellen mit großem Context-Window kann es durchaus schnell passieren, dass quasi dieser KV-Cache mehr Speicher belegt als die Gewichte eigentlich. Das muss man also so ein bisschen bei der Hardware-Dimensionierung mit durchplanen. Und dann gibt es noch so eine ganze Batterie von lustigen Begriffen und Optimierungen, die ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehe. Ich will nur auch hier die gehighlighteten farblichen Begriffe darauf hinweisen, ne? KV-Cache, 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 weniger Bytes, KV-Cache. Also die ganze Welt, die ganze Branche versucht gerade zu optimieren, wie man quasi möglichst viel semantische Power aus möglichst wenig VRAM rausholen kann. Ja, das ist so das Rat Race der Branche im Moment. So. Gut. Quantisierung ist ein wichtiges Konzept, gucken wir uns gleich aber noch im Detail an. Da geht es dann auch wieder um Speicheroptimierung. Da versucht man halt die Fließkommazahlen so zu haben, wie sie sind, aber mit weniger Präzision zu speichern. Da gibt es auch zwei Varianten. Ich kann das bei den Modellgewichten machen oder ich kann das beim Context-Window machen, also beim KV-Cache. Ja. Gut, und jetzt wieder ein bisschen zurück zur Praxis. Was bedeutet das für mich? Es gibt so professionelle Serving-Engines, Inferenz-Engines wie VLLM, die diese ganzen Optimierungen halt möglichst extrem durchexerzieren. Ne? Die sind gerade für Multi-User-Betrieb, werden die eigentlich essentiell. Wir haben ja eben gelernt, dass ich durchaus auch als Single-User mal ein Lastprofil haben kann, was wie ein Multi-User-Betrieb aussieht, wenn ich so hunderte von Agenten gleichzeitig spawne. Also vielleicht, wenn man sowas vorhat, sollte man sich mal irgendwann mit VLLM beschäftigen. Der viel einfachere Einstieg geht über eine andere Inferenz-Engine. Llama CPP heißt das. Ist so ein, ich glaube, initial hat das eine Person an einem Abend zusammengehackt, so ich baue mal in C++ eine Inferenz-Engine, was man so macht abends. Und das Projekt ist dann quasi explodiert und heute so die de facto Inferenz-Engine für den Heimbetrieb geworden, kann man sagen. Die unterstützt nämlich auch CPU-Inferenz. Also wenn ich sehr kleine Modelle habe, dann reicht vielleicht eine CPU. Ja. 15 Minuten. Wir haben doch um Viertel nach angefangen, oder? Okay. Also, okay, sorry, habe ich vergessen. Lama TPP, genau, kennen vielleicht viele gar nicht unbedingt den Begriff, weil es gibt Rapper wie Olama oder LM Studio, gut, das ist jetzt kein Open Source, aber man kann es kostenlos benutzen, die rappen quasi nochmal Lama TPP und machen das so ein bisschen komfortabler, damit zu arbeiten. Also wenn ich mit dem Thema starten möchte, installiere ich Olama, suche mir ein Modell aus und leg los, das dauert 5 Minuten. Wenn ich dann feststelle, ist irgendwie langsam und möchte ich optimieren, dann kann man so in Richtung VLLM und sowas spinksen. Gut, ja, das war Inferenz, GPUs und der komplizierteste Teil. Gibt es dazu Fragen? Ja. Als GPU in meinem Home Lab ist die Frage, was ich da benutze. Ich habe mir mal in einem günstigen Moment eine relativ alt oder ältere Generation AMD GPU gekauft. Das ist die W7800, die hat 48 GB VRAM. Das heißt, da passt schon ordentlich was rein, da passt so ein Qwen 3.6, schlag mich tot, 27B rein. Nachteil ist halt, die ist was langsamer, man kann nicht alles drauf laufen lassen, weil es halt AMD ist. Also ROCm ist das CUDA-Pendant von AMD, das wird immer besser supported, aber manchmal ich krieg's zum Beispiel gerade nicht hin, mit VLLM 8-Bit-Quantisierungsmodelle zu laufen. Und ich habe einen Lab-Assistenten, der heißt Claude, der sagt immer, das geht nicht. Und ich meine, es geht nicht, gibt's nicht. Und irgendwie ist es gerade ein bisschen Bastelbude. Ja. Gut, dann was für Modelle lasse ich denn da drauf laufen? Oder erstmal, wo kommen die Modelle her? Hugging Face, die Plattform, kennt wahrscheinlich, wer kennt Hugging Face? Okay, ich... Gut, nicht zu verwechseln mit Facehuggern, die sind nicht gemeint. Dann gehe ich jetzt auf eine Seite von Hugging Face, nicht um euch die Plattform zu zeigen, sondern um euch was anderes Interessantes zu zeigen. Vor 3 Tagen ist Qwen 3.8.27b rausgekommen und das ist das Nachfolgermodell von meinem persönlichen Lieblingsmodell im Home Lab, 3.6.27b. Die Nummerierung ist so ein bisschen seltsam, aber so ist das. Und was man hier halt sieht, ist in diesen sogenannten Model Cards, also ja, die machen auch immer so ein bisschen Werbung, ne? Wir sind neuer, besser, schneller, weiter. Aber man sieht hier auch diese Modellarchitekturen beschrieben. Ne? Das ist das, was ich eben meinte, da passiert so viel Innovation. Und das Besondere bei diesem Qwen-Modell ist, die sind gar keine reine Transformer-Attention-Architektur mehr, sondern die benutzen etwas, das nennt sich Gated Delta Net. Wer da tiefer abtauchen will, kann danach mal googeln und was es damit auf sich hat. Ich finde es sehr spannend. Also wenn ich mal zufällig dem Alibaba-Team, was dieses Modell entwickelt hat, über den Weg laufe, dann brauche ich ein Autogramm, glaube ich. Ich finde es ein sehr spannendes Modell. Was hier auch immer sehr, sehr oft veröffentlicht wird, sind solche Benchmarks. Die können mir dann helfen, ein passendes Modell für meinen Use Case auszusuchen. Das heißt, ich persönlich bin immer sehr an agentischem Coding interessiert. Früher war das der normale SWE-Benchmark, der wurde aber mehr oder weniger schon gebrochen von den neuen Modellen. Deswegen gibt es hier diesen SWE-Pro-Benchmark. Dann sieht man eben hier, die 3.8er-Version ist laut Benchmark besser geworden als die 3.6er-Version. Das kann einem dann so eine grobe Orientierungshilfe bieten, solche Benchmarks und Leaderboards und was es da alles gibt. Ich persönlich muss aber sagen, der beste Benchmark ist einfach, euren Use Case darauf auszuprobieren und experimentieren und dann gucken, was am besten funktioniert.
Ja. Ja, wissen Sie eigentlich zufällig, wie sich diese Benchmarks berechnen? Weil eine Benchmark ist für mich nur eine Zahl, solange ich nicht weiß, wie sie berechnet wird.
Die Frage ist, wie werden diese Benchmarks berechnet, weil ein Benchmark ist eigentlich nur eine mysteriöse Zahl, die so nicht genau aussagt, wie sie eigentlich zustande gekommen ist. Müsste ich jetzt pro Benchmark einzeln raussuchen, da wird häufig veröffentlicht, wie genau die zustande kommt. Der Standard SWE-Bench zum Beispiel war deshalb interessant für viele, weil er echte GitHub-Issues genommen hat und die von den LLMs hat lösen lassen. Das heißt, das ist ein bisschen realistischer als bau mir eine To-Do-App und dann optimieren alle LLM-Anbieter auf die To-Do-App. So. Ich glaube, bei diesem SWE Pro Benchmark, wenn irgendwer was anderes weiß, gerne melden. Ich glaube, die haben nicht mehr genau veröffentlicht, wie sie testen, weil eben ansonsten die LLM-Hersteller zu sehr auf die Benchmarks optimieren und dann wird der Benchmark nicht mehr so aussagekräftig. Keiner sagt was anderes, dann scheint es gut zu sein. Ja.
Dann stellt sich mir halt auch die Folgefrage, wenn mir jetzt nicht mehr erklärt wird, wie der Benchmark sich berechnet, ist das dann für mich eine sinnlose Zahl, die keine Aussagekraft mehr hat?
Marketing. Ja. Marketing, sagt einer. Ja, klar, kann man so sehen. Man kann es halt so indirekt machen. Also der SWE Pro Benchmark, den habe ich mir zum Beispiel bis jetzt noch nicht so intensiv angeguckt. Aber wie ich hier sage und schreibe, eigene Experimente mit den Dingern, wenn man dann halt die Erfahrung macht, für mich ist dieser Benchmark hier häufig ganz aussagekräftig, weil Modelle mit einem höheren Benchmarkwert darin haben für mich oft einen besseren Wert, dann kann man das halt für zukünftige Modelle da drauf spinksen. So. Ist jetzt meine persönliche Philosophie. Aber ja, prinzipiell Benchmarks ist ein Thema, es sind nicht immer so aussagekräftig und viel Marketing vielleicht auch. Gut, kommen wir zu den Modellgrößen. Ihr habt ja eben so Zahlen gesehen, 27b zum Beispiel bei diesem Quen-Modell. B steht für Billion Parameter, da muss man immer ein bisschen aufpassen, das ist Englisch, Billion ist für Deutsch Milliarden, das heißt, mittlerweile Frontiermodelle sind bei T angekommen, also Englisch Trillion für Deutsch Billion, am besten lässt man Deutsch einfach weg und benutzt nur die englischen Begriffe, sonst kommt man durcheinander. Die Rechnung geht so für den Speicherbedarf der Gewichte. Wenn ich so ein 175b-Modell nehme, also 175 Milliarden Parameter, und ich habe das in Full Precision, dann habe ich 2 Byte pro Parameter, dann brauche ich also 350 Gigabyte nur für die Modellgewichte. Und wir haben ja eben gelernt, ich will, dass die alle in den VRAM reinpassen, das heißt, ich brauche 350 Gigabyte VRAM. Das passt also bei mir ins Homelab nicht mehr rein, braucht man viel Geld für, um GPUs dafür zu kaufen. Und das sind nur die Gewichte. Wenn jetzt noch der KV-Cache dazu kommt, vom Kontext-Window, brauche ich ja noch mehr Speicher. Und das war GPT-3.5, war ein 175b-Modell. Das war der Auslöser des Hypes, also State of the Art 2022. Heutige Frontier-Modelle können dann eben schon mal so 2,4T-Modelle sein. Die bräuchten dann theoretisch, wenn man sie naiv betreibt, fast 5 Terabyte VRAM, also ganz viele GPUs, die irgendwie ganz schnell zusammengeschaltet werden müssen. Das ist für uns also nicht ganz so realistisch, deswegen gucken wir uns für den Heimbetrieb zum Beispiel eher bei kleineren Modellen um. 8B und kleiner sind halt so Modelle, mit denen man, sag ich mal, so ein bisschen chatten kann, die kleinere Spezialaufgaben vielleicht übernehmen können. Vielleicht so ein WAG-System gut antworten können. Wenn sie darauf trainiert sind, Kontextinformationen zu berücksichtigen, also nicht jedes kleine Modell kann das gut tatsächlich, das ist erst so in den letzten ein, zwei Jahren da rein trainiert worden. Da hat man gesagt, ne, das WAG-System sagt quasi so, guck mal, ich habe interessanten Kontext gefunden, beantworte die Benutzerfrage damit, und die alten Modelle haben sich dann trotzdem noch was ausgedacht und das einfach ignoriert. Und modernere, kleine Modelle können das besser, aber da lohnt sich eben auch so ein bisschen experimentieren, welche funktionieren. Für agentisches Coding ist diese 30B-Kategorie gerade interessant, also so ungefähr plus minus, deswegen ist diese 27B-Quen, was ich eben gezeigt habe, für mich so spannend, weil die passt halt in größere Consumer-GPU-Setups rein und performt tatsächlich ganz gut. Also dieses Quen-Modell von eben ist in meinen Experimenten das Einzige, was wirklich so ein Vibe-Coding-Session mit etwas komplizierteren Anfragen von mir überlebt und da was meistens einigermaßen Brauchbares rausliefert. Genau. Und das Interessante ist, das performt halt besser als viele dieser Zwischengrößen. Also ich habe auch mal in der Cloud 120B-Modelle ausprobiert und so, es gibt DevStral, glaube ich, von Mistral war das. Und Qwen führt die Aufgabe aus und diese eigentlich größeren Modelle nicht. Und das hinterlässt uns gerade in so einem etwas komischen Zustand, dass quasi das es sich für mich gar nicht lohnen würde, jetzt noch eine zweite GPU da rein zu klemmen. Das hatte ich tatsächlich mal kurz, die habe ich dann zurückgeschickt, weil eben die größeren Modelle gar nicht besser performen als dieses kleine von Qwen. Gut, worüber man heute auch oft stolpert, ist der Begriff Mixture of Expert, MoE-Modelle. Das ist ganz einfach so, es werden nicht mehr alle Modellgewichte für jedes Token benutzt, sondern es gibt so Experten-Layer und darüber so ein Routing-Layer. Der Routing-Layer versucht dann zu sagen, okay, an dieser Stelle in der Inferenz muss ich vielleicht an diese Experten abgeben und an dieser Stelle muss ich an dieser Experten abgeben. Und das heißt einfach, so ein 30B4A-Modell hieße dann 30 Milliarden Parameter insgesamt habe ich, aber pro Token werden nur 4 Milliarden aktiviert. Das klingt jetzt erstmal sehr sexy, ist für die heutigen großen Modelle auch Standard. Also so ein riesen Frontiermodell, das hat die 5 Terabyte Gewichte, aber aktiviert die nicht alle. Das würde nicht fertig rechnen in akzeptabler Zeit. Wer jetzt aber denkt, oh super, dann brauche ich ja nur für die 4B Gewichte den VRAM, dann spare ich mir VRAM. Das stimmt so halt nicht so einfach, weil es kann pro Token umentschieden werden, welcher Experte gerade notwendig ist. Vielleicht sage ich, baue mir eine Web-Anwendung für Krankenpflegepersonal und dann ist quasi in jedem zweiten Token ist der Entwickler-Experte aktiviert und in jedem zweiten der weiß, was Krankenpflegepersonal so für Anforderungen hat. Jetzt leicht metaphorisch gesprochen. Das bedeutet, ich will eigentlich auch dann nicht, dass Gewichte ausgelagert werden. Es gibt so Experimente, dass Leute versuchen, bestimmte Experten, die selten gebraucht werden, in den Hauptspeicher auszulagern. Ich finde, das ist Frickelei. Also bei mir hat die noch nie funktioniert, um ehrlich zu sein. Genau, das Gegenteil davon sind dann solche Dense-Modelle. Das Qwen-Modell von eben ist ein Dense-Modell. Das berechnet einfach immer alle Gewichte, aktiviert das. Und ja, falls ihr also über solche 30B4A Bezeichnungen stolpert, das ist damit gemeint. So, und zu guter Letzt Quantisierung. Wer weiß, was Quantisierung ist? Okay, dann gut, die Hälfte hat sich nicht gemeldet, dann kann ich da doch ein bisschen mehr zu erzählen. Quantisierung bedeutet salopp gesagt, ich schneide die Nachkommastellen von diesen ganzen Fließkommazahlen ab. Weil man hat festgestellt, das Modell wird dann ja linear kleiner, ne, wenn ich pro Gewicht nicht mehr 2 Byte, sondern ein Byte oder ein halbes Byte benutze, wird das Modell immer kleiner, aber es wird nicht gleichzeitig linear dümmer sozusagen. Ja? Das heißt, so ein 4-Bit-quantisiertes Modell kann häufig noch ganz gut antworten. Und gleichzeitig nimmt aber natürlich auch die Leistung und die Präzision, also die Nuancen in der Sprachgenerierung nimmt ab. Ich habe da mal eine ganz lustige Metapher für gehört. Wenn man sich vorstellt, so das große Frontiermodell ist der Hochschulprofessor, der alles weiß, so das Genie, und dann quantisiere ich den auf 8 Bit runter, dann ist der so ein bisschen angetrunken. So, hat vielleicht 2-3 Bier. Die meisten Leute können mit 2-3 Bier noch sprechen und sogar ihren Expertenjob ganz gut erklären, aber vielleicht ist hier und da mal ein kleiner Denkfehler drin oder so. Wenn ich den weiter runter quantisiere auf 4-Bit, dann ist vielleicht noch ein Schnaps mit drin oder ein halbes Gläschen Wein. Und so unter Q4 hört es dann oft schlagartig auf, ne? Dann kommt der Absturz. Fängt er an zu lallen, während er irgendwelche Tools benutzen will, vergisst er, was er eigentlich machen möchte, so halt. Ne? Also der kann schon noch Sprache generieren, aber den Schlüssel für den Teilchenbeschleuniger sollte man ihm abnehmen. Genau. So viel zu Gut, so kann man sich Quantisierung ganz bildlich vorstellen. Wir haben jetzt 12, aber ich habe ja bis 15 nach. Okay, gut. Ganz so einfach ist es in der Praxis dann doch nicht. Es gibt da viel raffiniertere Verfahren. Also man hackt nicht einfach bei allen Fließkommazahlen, die einem über den Weg laufen, sämtliche Nachkommastellen ab der Stelle ab, sondern häufig gibt es in dem Modell bestimmte Gewichte, die sind wichtiger als andere. Und es gibt Verfahren, die versuchen, das herauszufinden. AWQ zum Beispiel, Activation Aware Weight Quantization, das versucht quasi so, dass das den Neuroscan vom neuronalen Netz zu machen und zu gucken, welche Gewichte sind besonders wichtig, die hacke ich dann nicht ab und andere sind vielleicht unwichtiger, die kann ich dann stärker quantisieren. So gibt es verschiedene Methoden. Was wir häufig aus diesem OLAMA, LAMA-CPP-Kontext kennen, ist das GGUF-Format. Ich habe vergessen, wofür es steht, aber das bringt seinen eigenen Quantisierungsmechanismus mit und das benutzt sogenannte K-Quant. Deswegen ist da immer so ein K in dem Namen drin. Ne? Wenn ihr auf OLAMA geht, ich zeige es jetzt mal nicht, aber dann stehen da halt verschiedene Quantisierungen von demselben Modell zur Verfügung und die heißen dann oft so wie, genau, hier habe ich es nämlich auch, die heißen dann oft sowas wie Q4KM. Ne? Und das steht dann eben für eine 4-Bit-Quantisierung und das K für die Quantisierungsmethodik und das M hinten ist quasi einfach so eine T-Shirt-Größe, die aussagt, wie aggressiv habe ich denn quantisiert. Also L heißt, ich habe ein bisschen mehr Gewichte dagelassen, dann ist es ein bisschen größer, aber verliert vielleicht weniger Nuancen. S heißt, ich habe aggressiver quantisiert und hier habe ich einfach mal von einem Bartowski heißt der quantisiert immer ganz viel auf Hugging Face und stellt das zur Verfügung, diese Tabelle geklaut, wo man eben sieht, so ein Q8-Quant von diesem Quen-Modell braucht ungefähr 30 GB Speicher und so ein Q4-KM-Quant dann nur noch 18 GB. Das heißt, wenn ich zu Hause vielleicht so ein 24 GB GPU aus Zeiten, wo man sich das noch leisten konnte, laufen habe, dann würde ich diesen Q4-Quant da reinbringen, den Q8-Quant eher nicht mehr. So. Gut, meine persönliche Erfahrung, und das ist jetzt halt nur, ne, was ich im Homelab so an Experimenten gemacht habe, ich brauche eigentlich den Q8-Quant für längere agentische Läufe, also so nach dem Motto, programmier mir mal ein Dashboard für dieses und jenes und dann rödelt das Ding eine Dreiviertelstunde rum und dann kommt ein fast fertiges Dashboard raus. Das habe ich mit Q4 oft probiert und der hört oft bei Tool-Callings einfach auf. Also der will jetzt die Bash aufrufen und schickt dann stattdessen ein Stop-Token. Ne, das ist, was ich eben meinte. Dann vergisst er, während er was machen will, eigentlich was er am Tun war und dann muss ich ihn wieder anstupsen. Und genau, deswegen vielleicht wird das jetzt besser. Allgemein muss man sagen, die Situation wird immer besser. Gerade jetzt ist eine sehr interessante Woche für diesen Vortrag, weil es ist nicht nur vor 3 Tagen dieses neue Quen-Modell rausgekommen. Meta hat auch was veröffentlicht. Ich vergesse immer, wie es heißt. Muse Glimmer heißt das Modell. Und gleichzeitig hat Mark Zuckerberg so eine Art offenen Brief geschrieben, dass die Zukunft der KI doch am besten so offen sein sollte und dass die jedem zur Verfügung stehen sollte. Also eigentlich ein ganz top aktuelles Thema gerade. Und insgesamt kann man sagen, diese kleinen und mittleren Modelle holen in ihren Fähigkeiten auf. Also es gibt so die Theorie vom Dancing Law. Also wir, als LLMs neu waren, war man im Scaling Law. Man hat gesagt, die werden immer schneller, immer intelligenter, je größer wir sie machen. Und jetzt sagen manche, wir sind im Zeitalter des Dancing Laws. Also wir schaffen es immer mehr semantische Power in immer kleinere Modelle reinzustecken und die semantische Fähigkeit sozusagen dichter zu packen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das neue 3.8er-Modell und ja, es gibt eben Menschen, die sagen, das ist die Zukunft. Hier ist auch ein Paper von Nvidia verlinkt, die genau das sagen, kleine Modelle sind die Zukunft und vielleicht, wenn die große KI-Blase geplatzt ist, sagen manche, und die ganzen OpenAI und wie die großen Anbieter so heißen, sind irgendwie pleite, dann ist das, was übrig bleibt, so die Open-Weight-Schiene. ist natürlich Spekulation. So, das war der Kern des Vortrags. Jetzt gucken wir uns noch so ein bisschen das Drumherum an für die letzten 10 Minuten. Und wer dann Rückfragen hat, kann die mir gerne am Imbisswagen stellen, würde ich vorschlagen. Betriebsplattform. An der Stelle bin ich selbst nicht so weit, wie ich sein wollte für den Vortrag, muss ich gestehen. Ich fasse mal, ne, da geht es da unten um dieses, ich möchte jetzt im On-Prem-Betrieb dasselbe Modell mehrfach instanzieren. Was man da sich einfach schnell erschließen kann, finde ich, wenn es jetzt diesen KV-Cache gibt, der lebt ja auf einem bestimmten Serverknoten. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Serverknoten habe und ich als Benutzer werde da Round-Robin-mäßig rumverteilt, dann habe ich ganz viele Cache-Misses. Das heißt, ich kann jetzt so ein LLM nicht mehr so betreiben wie eine zustandslose Web-Anwendung, wo ich relativ leicht horizontal skalieren und load-balancen kann, sondern ich brauche eben KV-Cache-Aware Routing, dass also möglichst die Anfragen immer da landen, wo der KV-Cache gerade lebt. Die Technologie, die sich da entwickelt hat, ist LLMD und ich habe jetzt, wie gesagt, ein bisschen den Überblick verloren. Es gibt auch noch K-Serve, das war so allgemein zum Serven von LLMs auf Kubernetes und LLMD lose gekoppelt davon, aber ich glaube, K-Serve hat irgendwie LLMD jetzt inkludiert und also ja, wer da Interesse hat, einfach mal nach LLMD googeln und was da der aktuelle Stand ist. Und allgemein, wer mehr Details zu dieser Plattformschicht wissen möchte, ich habe mich mal auf eine Kubernetes-User-Group in Frankfurt verirrt, weil was lustig ist, weil ich weder Kubernetes-Experte bin noch in Frankfurt wohne, aber irgendwie war ich da. Und der hat einen ganz guten Vortrag gehalten, der Christopher H. hieß der, genau, wo er das nochmal im Detail erklärt, was es mit diesem dieser Betriebsschicht so auf sich hat. Ja, ansonsten, wir haben ja schon festgestellt, Prefill und Decode haben unterschiedliche Lastprofile und es gibt die Idee, Disaggregation dazu machen, also dass ich sage, ich habe tatsächlich Hardware, die ist dafür vorgesehen, diese Prefill-Phase zu machen oder Pods im Kubernetes-Umfeld. Die berechnet diese rechenintensive Prefill-Phase durch und danach schickt sie den KV-Cache weiter an einen anderen Pool an Ressourcen. Und die machen dann das Decode weiter, also dieses Token für Token vorschlagen. Lohnt sich fürs Homelab nicht so wirklich, da hat man in der Regel eh nur einen Rechner rumstehen. Ist also eher so diese Profi-On-Prem-Liga, aber auch da gibt es, auch das wird von diesen Kubernetes, LLMD, K-Serve-Sachen jetzt mittlerweile gemacht. Genau.
Eine Frage.
Ja. Ach so. Stimmt, das habe ich nicht ganz so im Detail gemacht. Die Frage war VLLM versus OLAMA aus der praktischen Erfahrung heraus. Ich habe mehr Erfahrung mit OLAMA, eben weil es so schön einfach funktioniert erstmal. Und VLLM experimentiere ich seit 1-2 Monaten mit rum und es ist schwieriger ans Laufen zu kriegen, manche Modelle, also und ich delegiere das meiste ja schon an Claude, der das für mich macht. Jetzt vielleicht einfach so eine Anekdote aus dem Monitoring. Ich habe so ein Monitoring-Dashboard, da sehe ich, wie sich der VRAM entwickelt und sowas. OLAMA starte ich und dann chatte ich damit und ich habe quasi, ich sage vorher, wie viel Kontext-Window ich haben möchte und das reserviert der dann. VLLM geht her und guckt, wie viel Speicher habe ich zur Verfügung und blockt das dann zu 90% oder sowas. Das kann ich auch einstellen, wie viel, aber er blockt erstmal alles und sagt dann, wenn jetzt mehrere Sessions reinkommen, kann ich da eben ganz viel Kontext-Window reinstopfen. Also da sieht man zum Beispiel, dass VLLM da auf Multi-User-Ressourcen-Maximierung optimiert ist, so. Genau, Geschwindigkeit, konnte ich jetzt noch keinen Unterschied feststellen für mich im Single-User-Betrieb mit einem Einzelagenten, der da rumläuft. Vielleicht, es gibt so ein anderes Modell, das heißt Ornith, das kriege ich auf OLAMA nicht ans Laufen und es gibt aber Leute, die sagen, boah, das ist voll toll, das funktioniert und alle, die das sagen, benutzen VLLM, das heißt meine Arbeitshypothese im Moment ist, irgendwas beim OLAMA-isieren dieses Modells ist schief gegangen mit den Prompt-Templates oder so. Das heißt, da ist man halt im OLAMA Bereich halt auch, bei Olama kriegst du halt was Vorgefertigtes und musst das dann benutzen. Bei VLLM hast du dann mehr Stellschrauben, um bei sowas einzugreifen.
Ich kann es kurz ergänzen, weil ich mich da auch durchgetanzt habe schon.
Ah, cool.
Leider professionell. Das Olama ist definitiv für einen Single-User-Betrieb ausgelegt. So, plus, da wird alles von Olama-Seite fertig gemacht für die Modelle, die da sind, kannst du benutzen, das läuft, auch mit CPU etc. VLLM ist der im Research- und im Data-Center-Bereich vorherrschende, da ist die ganze Hardware-Kompatibilität da, dafür werden auf Hugging Face auch primär die Modelle erstmal veröffentlicht in den Dateiformaten, das muss dann fürs Olama aufbereitet werden, aber wenn es aufbereitet ist, ist es einfacher zu nutzen, skaliert aber über Single-User einfach nicht hinaus. Das sieht man auch, der kann die Hardware gar nicht komplett auslasten, die Tokens, die du in parallelisiert über die GPU kriegst, sind teilweise bei Faktor 10 bis 100 mehr pro Sekunde mit dem VLLM, weil du entsprechend viele parallele Anfragen hast. Aber danach hast du 50 zehnköpfige Hydras beim VLLM, um alles, was du gerade an Technik und Layern erklärt hast, für jedes einzelne Modell überhaupt erstmal irgendwie an den Start zu kriegen.
Genau, also viel komplizierter, viel effizienter, so sozusagen. Genau, weitere Fragen an den Herrn da hinten. zwei, drei Minuten zur Gateway-Schicht einfach. Gateways, es gibt sowas wie Light LLM, das ist primär, wenn ich jetzt eine Governance betreiben möchte, irgendwelche Benutzergruppen bilden, die haben unterschiedliche Modelle, die sie benutzen dürfen, unterschiedliche Budgets und so weiter. Ist also eher so im Enterprise-Segment ganz interessant. Light LLM ist meiner Meinung oder Wahrnehmung nach der de facto Standard im Moment. Vielleicht interessanter, meine persönliche Erfahrung, ich habe auch bei mir im Homelab Light LLM installiert irgendwann, weil ich da einfach so ein paar Convenience-Features rauskriege. Ich sehe zentral alle Anfragen in einer Web-Oberfläche, kann mich da also zum schnellen Debuggen, was hat denn OpenCode da wieder Komisches über die Leitung geschickt, kann ich da einfach schnell reingucken, ohne irgendwelche Konsolen-Log-Auswertungen zu machen oder so. Ich sehe Metriken wie Tokens pro Sekunde, Time to First Token, also wie lange dauert es, bis das erste Token rauskommt und so weiter, die kann ich mir da relativ einfach rausziehen. Metriken ist so ein Thema für sich, gerade im professionellen Bereich ist das natürlich wichtig, das gut zu monitoren. Und ich habe eben in meinem Homelab das so aufgezogen, ich habe das Gateway und dahinter habe ich mal Olama und mal VLLM und ich muss nichts umkonfigurieren, sondern gehe immer gegen denselben Endpunkt. Also auch da kann so ein Gateway ganz interessant sein. Und letzte zwei Minuten, wie kann ich mir jetzt vielleicht so einen Einstiegspfad da vorstellen oder was gibt es für unterschiedliche Deployment-Szenarien? Ich kann also ganz einfach anfangen, installiere mir Olama, benutze auch die Chat-UI von Olama, das bringt das Ding mittlerweile mit und kann dann auf meinem Laptop loslegen im Prinzip. Dann kann man da ganz gut experimentieren, mal verschiedene Quants ausprobieren und so weiter. Nächster Schritt wäre dann vielleicht zu sagen, okay, ich bringe jetzt Olama in den Serverbetrieb sozusagen, also ich installiere das auf irgendeiner Linux-Kiste und gehe dann konfiguriere dann meine spezielleren Tools wie Open Web UI oder Open Code fürs Programmieren oder was ich halt so brauche und gehe dann eben dagegen. Schaff's idealerweise hier irgendwie eine GPU mir zu besorgen, vor dem Müll zu retten oder wie auch immer man da drankommt. Vielleicht da noch Multi-GPU-Betrieb ist auch so ein Thema. VLLM kann etwas, das nennt sich Tensor Parallelismus, also dass das Modell wirklich parallel auf den GPUs berechnen, das kann Olama, glaube ich, Stand heute nicht. Also, ja, okay, falsch, Olama kann das mittlerweile auch. Aber früher konnte es das nicht und da sieht man halt, VLLM ist eher so dieses Profi-Tool. Dann, wie gesagt, Monitoring ist ganz interessant, dann oben drauf zu bauen. Mein Geheimtipp, da kann man sich mit Prometheus oder Grafana einfach hübsche Dashboards vibecoden. Und dann sagt man diesen Modellen, hey, vibecode dir mal ein Monitoring-Dashboard für dich. So. Und dann kann man eben die Inferenz-Engine austauschen und versuchen, wenn ich dieses Monitoring am Start habe, wo ich Tokens pro Sekunde sehe und so, kann ich eben gucken, funktioniert das mit VLLM besser als mit Olama und solche Späße. Und so weiter. Und wenn ihr dann irgendwann ein bisschen zu viel Geld habt, dann könnt ihr euch auch euer eigenes Kimi K3 hosten. wer die paar Millionen Euro dafür übrig hat. Falls das, also On-Device-Inferenz gibt es auch noch, so als Schlagwort einfach, wonach man vielleicht googeln kann. Dann integriert man quasi die Inferenz-Engine direkt in die App rein. Also es gibt ein Projekt, das heißt Transformers.js. Da kann man also in JavaScript-Apps Modelle ausführen. Genau, und wer das geschafft hat, zum Inferenz-Profi-Anbieter zu werden, vielleicht dank des Vortrags heute, kann sich ja dann melden und mir ein bisschen von seiner Marge abgeben als Dankeschön. Insofern, Dankeschön fürs Zuhören.